Ja, ich grüße euch auch alle ganz, ganz herzlich. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt wirklich von Herzen Dank sagen. Dank sagen, dass wir jetzt hier auch als Gemeinde zusammenkommen dürfen, Herr, um dich zu loben, um dich zu preisen, Herr. Und so bitten wir dich auch, nimm du alles Störende hinweg, dass wir wirklich fokussiert sind auf dein Wort und auf die Gemeinschaft mit dir. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, wir haben in der Einleitung ja aus dem ersten Petrusbrief gelesen und darin bezeugt Petrus, dass der einzig wahre Schöpfergott der Vater dessen Jesus ist. So heißt es hier ja ganz simpel, 1. Petrus Kapitel 1 in Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dieser Brief hier, der erste und zweite Petrusbrief, er ist ja in erster Linie an Gläubige jüdischem Ursprungs gerichtet. Und diesen führt Paulus hiermit vor Augen, ja dieser Jesus, an den ihr ja jetzt aus Gnade glauben dürft, dieser Jesus ist nicht bloß ein Prophet, ja kein Lehrer, kein guter Mensch. Auch nicht nur ein Sohn Davids, nein, sondern der Sohn Gottes und damit auch Gott selbst. Und im Alten Testament wird das ja auch bereits bestätigt, dass Gott einen Sohn hat. So heißt es ja in den Sprüchen, in Sprüche Kapitel 30, Vers 4. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Und was? Der Name seines Sohnes. Und nur mal nebenbei gesagt, lehrt beispielsweise der Islam klipp und klar, dass Gott keinen Sohn hat. Und somit sollte doch selbst dem letzten Romantiker klar sein, dass der Gott der Bibel nichts, aber auch wirklich rein gar nichts mit dem Gott oder sagen wir besser mit dem Götzen des Koran etwas gemein hat. Also wer behauptet, dass der Gott der Bibel derselbe ist wie im Koran, also der hat weder von der Bibel noch vom Koran eine Ahnung. Und dann geht es weiter hier in unserem Text. Lesen wir es. 1. Petrus Kapitel 1 in Vers 3. 1. Petrus 1 Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also hier ist zu einem von einer lebendigen Hoffnung die Rede. Wohlgemerkt, nicht von einer vagen Hoffnung, ja, wo man nicht so recht weiß, ob sich diese auch erfüllen wird. Nein, hier geht es um eine Hoffnung auf etwas Zukünftigen, welches aber bereits real ist. Also nicht hoffentlich retten wir das Klima. Und hoffentlich reicht die Rente. Nein, sondern ich weiß, dass Gott mit mir zum Ziel kommen wird. So wie es auch in unserem Text hier geschrieben steht, in 1. Petrus Kapitel 1 in Vers 9, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Also bei dieser lebendigen Hoffnung hier geht es folglich um eine Gewissheit, die man aber noch nicht fassen kann, da sich das Ereignis noch in der Zukunft befindet. Aber diese Zukunft hat man bereits im Visier, diese Zukunft hat man bereits im Blick, diese Zukunft ist real. Um es sportlich auszudrücken, die Meisterschale hält man zwar noch nicht in Händen, aber der Titel ist einem nicht mehr zu nehmen. Die Entscheidung ist längst gefallen. Ja, aber von welcher Zukunft ist denn hier überhaupt die Rede? Nun, die Antwort, die finden wir hier in unserem Text in Vers 4, also 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 4. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten, und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Es ist also die lebendige Hoffnung auf unser Erbe, welches im Himmel für uns aufbewahrt ist. Das heißt doch, ja, das Erbe, es existiert bereits. Und es wartet nur noch darauf, dass die rechtmäßigen Erben es vollumfänglich in Empfang nehmen werden. Diese Hoffnung ist folglich eine bleibende Hoffnung, bis daraus eine vollendete Hoffnung werden darf. Wenn wir nämlich die Meisterschale oder sagen wir vielleicht besser den Siegeskranz triumphierend in Händen halten dürfen. Ähnlich wie es im Römerbrief zum Ausdruck kommt, Römer Kapitel 8, die Verse 24 und 25. Römer Kapitel 8, Vers 24, Vers 25. Römer 8, Vers 24, Vers 25. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Wir erwarten unser Erbe, denn dieses haben wir bereits fest im Blick. Wir erwarten das Endziel unseres Glaubens, denn dieses ist uns bereits verheißen. Ja, wir sind der Errettung unserer Seele gewiss, da nämlich kein Geringerer als Gott selbst in und durch Jesus Christus dafür einsteht. Das ist wahrlich eine lebendige Hoffnung, die über alle Wenns und Abers triumphiert. Und nachdem nun klar ist, ja, auf was wir hoffen, müssen wir uns zugleich fragen, ja, durch was wir zu dieser Hoffnung gelangt sind. Das heißt, unsere Hoffnung muss ja irgendwo sein Fundament haben. Unsere Hoffnung muss ja irgendwo seinen Ursprung haben. Also, dass Bayern München sich der Meisterschale gewiss sein darf, das liegt an deren uneinholbaren Vorsprung. Ja, und worin liegt unsere Hoffnung begründet? In unserer Wiedergeburt. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3, hier in unserem Text. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Aber was bedeutet das überhaupt? Was beinhaltet dieses Wiedergeborensein? Nun, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Da hat sich nicht nur so ein bisschen was verändert, ja? Nein, wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das ist die Neugeburt. Unsere Existenz in Christus ist eine Neuschöpfung. Der Geist Gottes verwandelt praktisch das ganze Sein des alten Menschen. Und so wie eine herkömmliche Geburt nicht rückgängig gemacht werden kann, so kann auch die Neugeburt nicht rückgängig gemacht werden. Ja, man kann seinem Leben ein Ende setzen, ja, das sehr wohl, aber das ändert ja nichts an der Tatsache der Geburt. Und so ist das mit der Wieder- bzw. Neugeburt auch. Ja, du kannst geistlichen Schaden erleiden, denken wir an das Preisgericht, aber deine Neugeburt als solches, diese ist unumkehrbar. Einmal geboren, immer geboren. Und selbst auf den Grabsteinen ist ja oftmals das Geburtsdatum in Stein gemeißelt. Und so ist auch unsere Neugeburt in Stein gemeißelt und unumkehrbar. Und mit dieser Wiedergeburt verbunden ist jetzt die Auferstehung, so wie es hier in unserem Text geschrieben steht, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also zunächst einmal geht es um die Auferstehung des Herrn Jesus als der Erstling der Entschlafenen. Und mit dieser Auferstehung ist der Tod eigentlich schon besiegt und hat die Neuschöpfung begonnen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und jeder, der den Herrn Jesus jetzt als seinen Gott und Herrn bekennt, jeder, der sich praktisch mit Jesus ans Kreuz hat schlagen lassen, der sich eins macht mit ihm und dem, was er am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat, ein jeder, der jetzt mit seinem eigenen Ego, mit seinem eigenen Ich bricht, hat Teil an dieser Auferstehung und ist dieser ganzen Todeslinie entrissen. Ja, wir sind nun nicht mehr eine Frucht des Sündenfalls, sondern eine Frucht der Auferstehung. Nicht mehr Knechte der Finsternis, sondern Erben des Lichts. Und es ist allein Gottes Barmherzigkeit, dass wir vom Tod zum Leben gelangt sind. Und es ist die Auferstehung des Herrn Jesus, welche uns zu neugeborenen Kindern Gottes macht. Ja, und wenn wir hier über die Barmherzigkeit sprechen, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, ja, so beinhaltet das ein aktives Eingreifen Gottes. Das heißt, die Initiative geht von Gott aus. Und das ist jetzt auch ein kolossaler Gegensatz zu dem Gottverständnis derer, die in Gott einen in sich selbst ruhenden, unbewegten und unnahbaren Gott sehen. Und das war beispielsweise in der griechischen Kultur der Fall, in der hinein Petrus hier seinen Brief schreibt. Und bis heute. Bis heute gilt ein Gott, der aktiv ins Weltgeschehen eingreift. Ein Gott, der persönlich in und an den Menschen wirkt, ja ein Gott, der sogar Mensch geworden ist, das ist allen Religionen und Weltanschauungen fremd. Und nicht nur dahingehend ist die Heilige Schrift einzigartig und unvergleichlich. Ja, in allen Religionen geht die Initiative vom Menschen aus. Und es mündet in dem nahezu verzweifelten Versuch, sich Gottes Wohlwollen zu verdienen. Und dabei kommt man nie an den Punkt, wo man sich gewiss sein darf, dass man auch genügend gute Taten vollbracht hätte. Und was bleibt? Was bleibt, ist eine Ungewissheit bis in den Tod hinein. Also genau das Gegenteil einer lebendigen Hoffnung. Die Barmherzigkeit Gottes jedoch, sie ist zur Tat geworden. Die Barmherzigkeit Gottes ist etwas Persönliches, etwas Greifbares und hat sogar einen Namen: Jesus Christus. Das heißt, wer an die Barmherzigkeit Gottes appelliert, wer Gottes Gnade erfahren will und wer auf Gottes Güte hofft, der kommt an Jesus nicht vorbei. Wer das Kreuz leugnet, wer die Auferstehung des Herrn Jesus leugnet, der kann gar nicht Anteil an Gottes Barmherzigkeit haben, da er diese ja ausschlägt. Wer in den Blumenladen geht, der muss sich nicht beschweren, wenn er dort keine Unterwäsche kaufen kann. Er ist einfach im falschen Laden. Und so ist das mit der Barmherzigkeit Gottes auch. Wer der Barmherzigkeit Gottes teilhaftig werden will, der muss zum Kreuz. Der muss zu Jesus Christus. Alles andere sind falsche Adressaten. Die Barmherzigkeit Gottes erweist sich einzig und allein in seinem Sohn Jesus Christus und dem, was sich am Kreuz von Golgatha zugetragen hat. Nochmals, ich werde im Blumenladen keine Unterwäsche erhalten. Und so erhalte ich auch am Kreuz vorbei keine Barmherzigkeit, keine Gnade und keine Erlösung. Ja, und jetzt fragen wir uns, um was für ein Erbteil geht es hier denn überhaupt, wenn in Vers 4 von diesem Erbe die Rede ist? Lesen wir noch einmal hier Vers 4, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 4. zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt wird. Nun, ich hatte die Meisterschale oder den Siegeskranz erwähnt. Und eine Meisterschale, ja, die verrostet, die verliert an Wert oder geht auch verloren. Ein Siegeskranz verwelkt und zerfällt. Aber in Bezug auf unser Erbteil ist von der Unvergänglichkeit die Rede. Und das dürfen wir uns ruhig so einmal, ja, so richtig genussvoll vergegenwärtigen. Sind Sie ganz entspannt, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie es. Unser Erbteil ist unvergänglich. Unser Erbteil ist unbefleckt. Unser Erbteil ist unverwelklich. Ja, aber was bedeutet das? Nun, unvergänglich heißt das für uns bereitliegende Erbe, was ja schon da ist und im Himmel auf uns wartet. Dieses Erbe, es kann nicht verschwinden, es kann nicht vergehen, nicht zerrinnen, nicht verderben, nicht zerschmelzen und auch nicht verwesen. Es ist da, es bleibt da und es wartet auf uns, bis wir es in Empfang genommen haben. Ja, es ist genau das Erbe, worüber es in Matthäus Kapitel 6, Vers 20 heißt, dass es weder Motte noch Rost zerstören werden. Unbefleckt. Unbefleckt bedeutet, dass dieses Erbteil makellos ist. Es ist nicht verunreinigt, es ist nicht verkratzt und es ist erst recht nicht durch unsere Sünde vergiftet. Es ist nicht vergilbt und es ist nicht verrostet. Es ist ohne jeden Fehl und Tadel. Unser Erbteil ist so makellos und absolut rein, wie auch unser Erlöser makellos und absolut rein ist. Und so ist auch unsere Errettung tadellos, vollkommen und vollbracht, ja, eben wie in Stein gemeißelt. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Und das ist eigentlich auch die weitergehende Bedeutung, dass ja nicht nur unser Erbe, das Erbstück, wenn man so will, makellos ist, sondern dieses Erbe auch im Einklang mit dem Gesetz völlig legal und rechtmäßig erworben wurde. Satan hat überhaupt gar kein Anrecht mehr auf uns. Der Teufel wird uns gar nicht mehr anklagen können. Und nichts und niemand wird uns dieses Erbe, was bereit liegt, uns streitig machen können. Niemand. Niemand wird sagen können, halt, halt, halt. Der Thomas hat das aber gar nicht verdient. Doch. Ja, vielleicht erschrecke ich Sie jetzt. Doch. Doch. Es ist verdient. Es ist verdient. Denn das Erbe, was uns der Herr Jesus mit seinem kostbaren Blut erworben hat, ist in allen Belangen unbefleckt, tadellos und ohne jeden Schatten. Ganz nach 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 18 und 19. 1. Petrus 1, Vers 18, Vers 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und praktisch bedeutet das, und jetzt halten Sie sich ruhig fest und Ihren Nachbarn gleich mit. Praktisch bedeutet das, dass wir in und durch Jesus Christus vor Gott so dastehen, als hätten wir nie gesündigt. Ja, da muss man schlucken, oder? Wir sind durch das kostbare Blut des Lammes in die Stellung eines Gerechten versetzt worden. Eben unbefleckt, rein und tadellos. In und durch Jesus Christus ist die Errettung unserer Seele verdient. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Christus Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Unverdient und doch verdient. Unglaublich und doch wahr. Was will man hierzu noch sagen? Außer Lob und Dank. Ja, und unverwelklich betont, dass unser Erbteil an Schönheit unübertroffen und zeitlos ist. Ja, wie eine Rose, die immerwährend blüht und duftet. Und so ist in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 4 auch von einem unverwelklichen Ehren- oder Siegeskranz die Rede. Hier, 1. Petrus Kapitel 5, Vers 4. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, der oberste Hirte, das ist der Herr Jesus, ja? Der wahre Hirte, der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Unser Erbteil ist also nicht nur schön, sondern auch noch von unvorstellbarem Wert. Es ist immer frisch, es ist immer lebendig und es verliert nichts an seiner Bedeutung. Und wenn dieses Erbe im Himmel für uns aufbewahrt ist, ja, dann ist das zum einen der sicherste Platz überhaupt und zum anderen der Ort, wo wir doch selbst die Ewigkeit einst verbringen werden. Und das bedeutet, dass wir mit dem Empfang unseres versprochenen Erbes ebenso unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich sein werden. Ja, der ganze Erlösungsplan Gottes, der ist doch vollkommen. Und zwar einschließlich seiner Erlösten. Und das erklärt auch die nahezu verrückte Aussage des Herrn Jesus, als er während seiner Bergpredigt zu seinen Jüngern sprach, hier Matthäus Kapitel 5, Vers 48. Seid ihr darüber noch nicht gestolpert? Matthäus Kapitel 5, Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ha! Darf ich das nochmal hören? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also ich als Apostel Thomas, ich hätte nur den Kopf geschüttelt. Ich hätte gefragt, Herr Jesus, halt, willst du uns hier provozieren? Ja? Willst du uns unter Druck setzen oder hast du vielleicht doch was anderes gemeint oder was auch immer? Vollkommen sein ist ja schon unmöglich. Aber auch noch so vollkommen zu sein, wie es der himmlische Vater ist. Nein, nein. Völlig ausgeschlossen. Doch, es ist möglich. Durch die Barmherzigkeit Gottes. Durch die Gnade, in welcher wir durch das kostbare Blut des Lammes rein gewaschen sind. Und nicht nur so ein bisschen, ne? Nein, porentief, ja? Rein gewaschen sind, weißer wie es weißer nicht geht. Rein gewaschen sind, um in die vollkommene Gegenwart Gottes treten zu können. Und dahingehend sind wir geheiligt und gerecht. Vollkommen und ohne jeden Makel. Denn ansonsten könnten wir ja gar nicht in die Gegenwart Gottes treten. Aber nicht ich habe das bewerkstelligt, nein, nein, sondern der Herr Jesus. Der Herr Jesus hat mich in diese Stellung versetzt und mich mit seinem Blut vollkommen erlöst. Das ist unsere Stellung, liebe Geschwister. Dass wir der nicht immer gerecht werden in unserem Fleisch, das ist ein anderes Thema, ja? Aber das ist unsere Stellung in Christus Jesus als Miterben dessen, was der Jesus für uns erworben hat, in Anbetracht der Barmherzigkeit Gottes. Und da fehlen einem die Worte, so dass ich auch die Bibel sprechen lassen möchte, hier aus dem Römerbrief Kapitel 8. Römer 8, die Verse 15 bis 17. Römer Kapitel 8, die Verse 15 bis 17. Ich warte einen Moment. Römer Kapitel 8, Abvers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, ja, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Und noch aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Kolosser Kapitel 1, die Verse 12 bis 14. Kolosser Kapitel 1, die Verse 12 bis 14. Und es gibt ja noch viele andere Stellen, ja, das sind jetzt nur zwei, die ich ausgewählt habe. Kolosser 1, ab Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was hier geschrieben steht, der uns tüchtig gemacht hat, ja, der uns befähigt, der uns beruft, der uns bevollmächtigt, ja, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Und nirgends in dem, was wir jetzt hier auch gelesen haben, nirgends steht hier ein vielleicht auch nicht. Und man weiß ja nie. Nein. Das ist bereits Realität. Das ist Fakt. Das ist das Versprechen Gottes. Und merken wir, dass es bei unserem Erbe ja um wesentlich mehr geht als um eine Meisterschale, einer Medaille, einem Siegeskranz, einem Lorbeerblatt oder einem gedeckten Scheck. Und wir sind bereits Eigentümer dieses Erbes. Denn das Testament, das uns als Erben einsetzt, es ist geschrieben, es ist verbrieft und es ist besiegelt mit dem kostbaren Blut des Lammes. Ja, aber es befindet sich noch nicht in unseren Händen, da die endgültige Vollendung noch aussteht. Ja, noch ist das letzte Spiel nicht gespielt, der letzte Lauf noch nicht vollendet, der letzte Kampf noch nicht gekämpft. Bis dahin aber, bis zu diesem Zieleinlauf ist dieses Erbe und all das, was damit verbunden ist, sicher, so sicher aufbewahrt, sodass wir uns auch keine Sorgen machen müssen, dass uns dieses von Gott zugesagte Erbe vielleicht doch noch irgendwie so im allerletzten Moment abhanden kommen mag. Nein, Epheser Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Epheser Kapitel 1, Vers 13, Vers 14. Epheser 1, Vers 13, Vers 14. In ihm, das heißt in Jesus Christus, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, der Heilige Geist ist die Anzahlung, praktisch der erste Teil unseres Erbes, das uns zugleich zusichert, dass wir mit unserer Vollendung auch den Rest erhalten werden. Denn Gott ist treu und erhält, was er verspricht. Ja, und wenn in unserem Text hier davon die Rede ist, dass dieses Erbe für uns aufbewahrt ist, ja, dann beinhaltet das zugleich, dass dieses Erbe nicht einfach da liegt, sondern dass es behütet, gehegt und gepflegt wird. Mit anderen Worten, Gott selbst wacht darüber, dass wir dieses Erbe nicht verlieren und dass es nichts von seiner Schönheit und Vollkommenheit einbüßen wird. Und es ist der Herr Jesus, der zur Rechten der Majestät, zur Rechten des himmlischen Vaters sitzt, um sich auch dahingehend für uns zu verwenden. So heißt es ja auch hier im Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen, allein das Wort schon, ne? Oder? Herrlich. Was will man dann da noch zwischen den Zeilen lesen? Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Menschlich gesprochen ist es der Herr Jesus, der dem himmlischen Vater unaufhörlich sagt: Dieses Erbe haben wir der Julia, dem Erich, der Hanna, dem Fritz, der Elisabeth, dem Peter und vielen, vielen anderen mehr versprochen. Unwiderruflich, unumkehrbar, unverklagbar, denn dafür habe ich mich ans Kreuz schlagen lassen. Und nachdem Petrus von dieser wunderbaren Hoffnung und diesem unseren nicht in Worte zu fassenden Erbteil gesprochen hat, da betont er hier in unserem Text in Vers 5 die Kraft Gottes, welche uns praktisch die Garantie gibt, dass wir als seine Kinder das Erbe in Empfang nehmen werden. Hier zurück in unseren Text. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 5. Das ist das Gütesiegel Gottes. 1. Petrus 1, Vers 5. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Nein, nicht wir selbst. Dass wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Gottes Macht bewahrt seine Gemeinde und mit denen, die glauben, kommt Gott zum Ziel. Und so heißt es in einer anderen Übersetzung, der gleiche Vers, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 5, nur eine andere Übersetzung. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon bereit liegt, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Ja, es ist Gott selbst, der uns das Erbe versprochen hat. Es ist Gott selbst, der dieses Erbe für uns aufbewahrt. Und es ist Gott, der uns dieses Erbe zu gegebener Zeit, nämlich zu seiner Zeit, überreichen wird. Und es ist der Glaube, mit dem alles steht und fällt, so wie es hier geschrieben steht, weil ihr an ihn glaubt. Ja, es ist der Glaube, der uns wiedergeboren hat. Aufgrund des Glaubens haben wir diese lebendige Hoffnung. Durch den Glauben sind wir auferstanden aus den Toten. Im Glauben werden wir unser Erbteil in Empfang nehmen dürfen. Durch den Glauben werden wir bewahrt. Was so viel bedeutet, dass unsere Errettung garantiert ist, da die Kraft Gottes dafür einsteht, dass ein jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, niemals aus Gottes Hand gerissen werden kann. Ganz nach Johannes Kapitel 10, Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und da frage ich Sie, sollten wir bei dieser Perspektive, im Angesicht dieser lebendigen Hoffnung, im Aufblick auf die Gnade Gottes und dem Geschenk des Glaubens, in der Gewissheit um die Kraft Gottes und dem Blick auf diese Zukunft, nicht einfach nur jubeln und frohlocken? Verstehen Sie jetzt, warum ich so Freude hatte an den Liedern? Ich wusste ja schon, was kommt. Ja, mein Herz hüpft. Es hüpft vor Freude. Und genau das kommt auch in den weiteren Versen hier bei Petrus zum Ausdruck. Wenn Petrus nämlich von seinem zukünftigen Blick, ja, ich sag mal, in die triste Gegenwart zurückkehrt, in diese Zeit des Glaubens und nicht des Schauens. Und so heißt es in Vers 6, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Das ist noch der Blick in die Zukunft, ja? So wie es auch in Vers 8 heißt, ne? 8b, wo es dann heißt, ne? Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Merken wir, da gibt es gar keine Steigerung mehr. Petrus ringt nach Worten. Aber dann der Blick zurück in die triste Gegenwart. Nochmals Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es denn sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Petrus reißt uns aus den schönsten Träumen. Aber er zeigt uns die richtige Blickrichtung auf, um auch mit der Gegenwart klarzukommen. Ja, sogar Leiden und Nöte zu ertragen. Es ist eben dieser Blick in die Zukunft. Mit dieser lebendigen Hoffnung auf das Erbteil, welches uns selbst in Zeiten der Not jubeln und frohlocken lässt. Ähnlich dem Wort aus Römer Kapitel 8, Vers 18, wo es heißt, dass alle Leiden dieser Zeit es ja nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Ja, bis dahin tut Ausharren Not und Geduld ist gefordert. Aber ein Mensch, der in Jesus Christus von Neuem geboren ist, der hat immer Grund. Immer Grund zur Freude, immer Grund zum Danken, immer Grund zum Jubeln und immer Grund zum Loben. So wie es auch im Philipperbrief geschrieben steht, Kapitel 4, Vers 4. Philipper, Kapitel 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Ja, das heißt ja nun nicht, dass wir nicht auch traurig sein dürfen. Tränen vergießen und auch manchmal der Verzweiflung nahe sein können. Nein, das natürlich nicht. Petrus, er schreibt es ja selbst, dass wir traurig sind in mancherlei Anfechtungen. Niemand muss sich seiner Tränen schämen. Und wir müssen auch keine Maske aufsetzen, um unseren Schmerz zu verbergen. Aber in aller Not, in aller Verzweiflung, bei allen Tränen und in und mit allen Schmerzen, so haben wir doch die Zukunft im Blick, welche uns einen Ausgang bereiten wird, der nicht nur das Leid vergessen lässt, sondern der uns in eine ewige Herrlichkeit führen wird, die wir mit Worten nicht ansatzweise beschreiben können. Und so heißt es hier auch in diesem Psalm, Psalm 138, Vers 8. Der Herr wird es für mich vollbringen. Was bin ich froh, dass ich hier nicht selber krampfen muss. Der Herr wird es für mich vollbringen. Herr, deine Gnade währt ewiglich. Das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen. Das ist das gegenwärtige Versprechen Gottes, dass er uns nicht im Stich lässt. Und das wird schließlich noch überragt mit der Verheißung aus Offenbarung Kapitel 21, Offenbarung Kapitel 21 und Versen 4 und 5. Offenbarung 21, Vers 4, Vers 5. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Kein vielleicht und vielleicht auch nicht. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ja, spätestens in der Herrlichkeit, wenn wir unser versprochenes Erbe endgültig in Besitz genommen haben, da werden wir in Jubel ausbrechen und mit unseren Jubel- und Anbetungsliedern vor den Thron Gottes treten. Vielleicht ähnlich, wie es hier geschrieben steht in Offenbarung Kapitel 19, Vers 1. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: Halleluja! Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Und der größte Lohn ist ja allein schon die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und bei der Beschreibung des neuen Jerusalems, da heißt es diesbezüglich in Offenbarung Kapitel 21, in den Versen 22 und 23, Offenbarung 21, Vers 22, Vers 23. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Jetzt fragt mich bitte keiner, wie das sein wird. Keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. Aber wir werden inmitten der Herrlichkeit Gottes werden wir uns befinden und als seine Erben befunden werden. Offenbarung, Kapitel 21, Vers 7. Wer überwindet? Ja, wir könnten auch sagen, wer ausharrt, ja? Wer geduldig ist? Wer überwindet? Der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Das ist das, was im Himmel für uns aufbewahrt ist. Diese ewige Gemeinschaft im Angesicht Gottes als seine Söhne und als seine Töchter. Und diese immerwährende Glückseligkeit, ja, die kann man sich weder vorstellen noch beschreiben. Wir können einfach nur staunen. Danken, loben und jubeln. Und diese lebendige Hoffnung mit der Zukunft im Blick, die führt uns in das grenzenlose Vertrauen, das mir sagt, ja, mein Herr liebt mich. Mein Herr und Gott, er meint es gut mit mir. Ich bin ihm nicht gleichgültig, ich bin ihm nicht egal. Und er wird mein Leben zur Herrlichkeit vollenden. Ja, Gott kommt mit mir zum Ziel. Dem Herrn sei es gedankt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, vielleicht sind wir hier an einen Punkt angelangt, wo jedes Wort es gar nicht annähernd beschreiben kann, was du für uns vollbracht hast. Und dass ja dein Erlösungswerk von Golgatha in dem Sinne ja auch noch gar nicht vollendet ist, sondern dass du ja auch gegenwärtig zur Rechten des himmlischen Vaters sitzt, um dich für uns zu verwenden. Und dass du auf uns wartest. Ja, dass wir tatsächlich eins in dieser Gemeinschaft mit dir und dem himmlischen Vater, in dieser Herrlichkeit, dass wir dort eins die Ewigkeit verbringen dürfen, uns fehlen die Worte. Aber wir wollen dir einfach nur von Herzen danken. Danken für diese unaussprechliche Gnade, dass du uns gerecht gesprochen hast, Herr. Im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes. O Herr, gepriesen sei dein Name dafür. Amen.